NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Das Thema heute in Ihrer Redezeit, die Hungerkrise in Afrika. Wir fragen, versagt die Weltgemeinschaft? Wenn Sie Infos zu Hilfsorganisationen oder auch Spendenmöglichkeiten suchen, dann finden Sie die unter anderem auf unserer Internetseite ndr.de/redezeit. Dieser Hinweis sei gestattet, bevor wir mit Ihnen ins Gespräch kommen zur Hungerkrise in Afrika, versagt die Weltgemeinschaft. Sie können mitreden, wie immer kostenlos über die 08000 44 17 77, 08000 44 17 77. Die neuesten Bilder aus dem Osten Afrikas, die machen ja nicht nur traurig, sie machen betroffen, sie machen eigentlich auch fassungslos, denn immer noch oder immer wieder hungern ja Menschen dort bis zum Tod. Kaum vorstellbar, wir sind ja mittlerweile im 21. Jahrhundert und in einer globalisierten Welt, in der wir alle enger zusammengewachsen sind oder sein sollten, da sollte ja Verhungern längst der Vergangenheit angehören. Aber andauernde kriegerische Konflikte und extreme Dürre haben in Teilen Afrikas wieder schwere, nein, vielleicht sogar schwerste Hungerkrisen verursacht. Und die bedrohten Menschen dort mit Hilfsgütern zu versorgen, das ist gar nicht so einfach. Die Vereinten Nationen benötigen einfach nur Geld. Deutschlands Entwicklungshilfeminister Müller, der will einen neuen Marshallplan starten und hat angekündigt, die finanziellen Hilfen aus Deutschland von 100 Millionen auf 300 Millionen zu erhöhen. Das scheint auch dringend nötig, denn trotz dieser dramatischen Appelle flossen die Mittel bisher eigentlich nur sehr sparsam. Und wir fragen deshalb heute, schaut eigentlich die Weltgemeinschaft dem Sterben nur zu?
Ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil wir hier auf unserer Seite der Erdkugel halt durch Ausbeutung diese Länder wirklich arm gemacht haben, noch ärmer als sie sowieso schon sind.
Eigentlich sollte die Weltgemeinschaft als Ganzes gucken. Ich denke, Geld ist genug da, dass man das mehr umverteilt irgendwie und naja, auch andere Prioritäten setzt, dass man jetzt nicht sagt, okay, wenn wir jetzt mehr Geld spenden, dann kann ich mir hier mein Auto nicht mehr leisten oder sowas, sondern dass man irgendwie wirklich sagt, erst müssen wir gucken, dass alle Menschen was zu essen haben, bevor man halt sagt, man möchte seinen eigenen Wohlstand verbessern.
Ja, in dem Moment, wo man es hört, ist man natürlich schockiert oder traurig oder denkt sich, wie ungerecht ist die Welt. Aber im nächsten Moment sieht man wieder was anderes und dann vergisst man es relativ schnell wieder. Im Grunde könnte man mal was spenden oder es gibt ja diese Patenschaften, die man übernehmen kann für Kinder.
Wenn die EU oder die westliche Welt endlich aufhören könnte, Tomaten und sonstige Lebensmittel zu Dumpingpreisen dahin zu befördern, vielleicht könnten die selbst eine eigene Agrarwirtschaft, die zumindest besser entwickeln. Ich glaube, wir haben so im Westen einen erheblichen Anteil an dem, was in Afrika läuft.
Das ist eine elende Korruption. Bei uns im Haus wohnen auch Menschen, die aus Nigeria schon hier seit 30 Jahren leben. Und die haben zu mir gesagt, bloß nicht spenden. Das ist alles korrupt. Das geht alles in irgendwelche unterirdischen Kanäle weg. Damit hilft man den Leuten auch nicht.
Das ist ja in der Tat eine sehr zweifelhafte Beobachtung, eine sehr düstere Beobachtung und auch eine entmutigende Beobachtung, die wir da gerade zum Schluss gehört haben. Die Meinungen, die ersten Meinungen zu unserem heutigen Thema, die Hungersnot in Afrika, versagt die Weltgemeinschaft, hat Silvia Buckel gesammelt. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, mit uns, ganz offen und ehrlich, dann können Sie das tun über die kostenlose Servicetelefonnummer 08000 44 17 77, 08000 44 17 77. Das Thema heute, die Hungersnot in Afrika. Wir fragen, versagt die Weltgemeinschaft, also versagen wir alle, denn wir sind ja die sogenannte Weltgemeinschaft. Linda Staude ist meine ARD-Hörfunk-Korrespondentin, Kollegin in Nairobi. Schönen guten Abend, Frau Staude.
Schönen guten Abend.
Können Sie uns mal sagen, in welchen Regionen es besonders heftig zurzeit ist mit dieser Hungersnot?
Also wenn ich hier nur an das Horn von Afrika blicke, dann haben wir es zum einen im Südsudan bereits mit einer ausgerufenen Hungersnot zu tun. Dort sind also tatsächlich schon Menschen verhungert und gestorben. Wir sehen auf Somalia, wo man befürchtet, dass innerhalb der nächsten paar Tage vermutlich eine Hungersnot ausgerufen werden wird. Teile von Äthiopien sind betroffen, Teile von Kenia sind betroffen, selbst Teile von Uganda sind betroffen. Ostafrika ist nicht die einzige Region. Wir haben zusätzlich noch mit Dürre zu kämpfen im Jemen und auf der anderen Seite unseres Kontinentes hier, nämlich in der Tschad-Region, also vor allen Dingen im Nordosten Nigerias.
Kann man sagen, wie viele Menschen da vom Hungertod letztlich bedroht sind?
Also wenn man sie alle zusammenrechnet, dann sagt die UN, es sind es knapp 22 Millionen Menschen. Das ist dann in allen Regionen gemeinsam. Was nicht überall heißt, dass sie vom Hungertod bedroht sind, aber vom Hunger als solchen.
Dr. Till Warnbeck ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Welthungerhilfe. Auch Ihnen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Diese Beobachtung, die wir gerade geschildert bekommen haben, sind die für Sie überraschend gekommen oder konnte man diese Entwicklung absehen?
Nein, leider ist das überhaupt nicht überraschend. Wir wussten das, die Weltgemeinschaft wusste das. Es gibt mittlerweile sehr gute Frühwarnsysteme, die springen frühzeitig an. Das Problem, und das ist unglaublich frustrierend für eine Hilfsorganisation wie die Welthungerhilfe, ist, es wird häufig zu spät reagiert, nämlich dann, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist.
Thomas Silberhorn, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Auch Ihnen guten Abend, Herr Silberhorn.
Guten Abend.
Ihr Minister war jetzt gerade in den betroffenen Regionen oder in einem Teil der betroffenen Regionen. Mit welchen Bildern ist er zurückgekommen? Er hat ja gleich angekündigt, wir müssen uns eigentlich schämen für das, was da passiert, und hat die Aufstockung der Hilfe aus Deutschland angesagt. Haben Sie schon mit ihm sprechen können, was seine Eindrücke so persönlich waren?
Wir sind in ständigem Kontakt. Er hat in der Tat vor Ort, wo diese Hungerkrise sich ausbreitet, einen unmittelbaren Eindruck gewinnen können. Und die Ursachen liegen ja auch klar zutage. Es sind zum einen Dürren aufgrund von Wetterereignissen, Klimaveränderungen, das Wetterphänomen El Niño, das seit Jahren immer wieder zu Hungerkrisen führt, in der Region Ostafrika insbesondere, aber bis auch in den Süden Afrikas. Und es sind zum anderen viele Konflikte, gerade im Südsudan, in Jemen, durchaus auch im Nordosten Nigerias, die die Lage für viele in der ländlichen Region deutlich erschweren. Und das Bittere an diesen Hungerkrisen ist, sie entstehen langsam und leise. Und der Hunger entsteht gerade dort, wo Nahrungsmittel angebaut werden, nämlich in ländlichen Gebieten. Und deswegen muss die Weltgemeinschaft frühzeitig hinsehen und rechtzeitig und entschieden reagieren. Nicht erst dann, wenn wieder eine Krise eskaliert, sondern rechtzeitig im Vorfeld. Und dazu stellen wir uns auch auf. Wir haben bereits 2015 in Ostafrika signifikant unsere Leistungen erhöht. Und Minister Müller hat jetzt nochmal angekündigt, dass wir um 100 Millionen unsere Hilfen aufstocken für die Region, insbesondere Ostafrika. Wir müssen aber eben auch mittel- und längerfristig so arbeiten, dass die Voraussetzungen für bessere Ernährungssicherung, für besseren Anbau, für bessere Weiterverarbeitung von Agrarprodukten funktionieren.
Bleiben wir erstmal bei der aktuellen Situation. Da ist ja wahrscheinlich jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass diese Menschen eine Form von Nahrung bekommen. Till Warnbeck, können Sie sagen, um wie viele Milliarden es sich da handelt? Was würde den Menschen zurzeit wirklich helfen, bevor wir jetzt dann später sicherlich auch noch mal über die langfristigen Perspektiven und Projekte sprechen?
Also zunächst mal geht es ganz eindeutig um Geld. Wir müssen die Menschen erreichen mit Nahrungsmitteln, das kostet Geld. Da ist die Weltgemeinschaft gefordert, allein für die Gebiete, die vom Krieg betroffen sind. Frau Staudt hat das vorhin angesprochen, Jemen, Südsudan, Nigeria, Somalia. Da rechnen wir mit über 4 Milliarden Dollar, die gebraucht werden. Davon sind zurzeit leider nur 10% geflossen. Wir warten also noch auf einen Großteil des Geldes. Das ist im Moment das Hauptproblem. Und mit diesem Geld werden Nahrungsmittel gekauft, wird Mais gekauft, Reis, Öl, weil wir gerade in den Kriegsgebieten die Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können, helfen müssen, ihnen schnell Nahrung zur Verfügung zu stellen.
Thomas Silberhorn, worauf ist das zurückzuführen, dass nur so ein Bruchteil dieses Geldes, das eigentlich zur Verfügung stehen sollte, zurzeit zur Verfügung steht? Gibt es Länder in Europa oder in der sogenannten Weltgemeinschaft, die sagen, wir investieren das Geld nicht in einen Bereich, wo wir nicht sicher sein können, was damit passiert? Wir haben mal eine Hörerin vorhin gehört, die hat gesagt, da ist sowieso viel Korruption am Gange. Was hält die Staaten davon ab? Denn diese 4,1 Milliarden Euro, über die wir da gerade geredet haben, das ist ja eigentlich ein verschwindend geringer Betrag. Ich habe heute einen Vergleich gelesen, ich will das kurz einmal zitieren. Das sind im Grunde die Strafen, die Automobilunternehmen zurzeit zahlen müssen für die möglichen Dieselmanipulationen. Das ist ja offensichtlich ein Betrag, den können Unternehmen aufbringen. Warum bringen Länder das nicht auf?
Wir müssen in der Tat sehen, dass die Ernährungskrise eine Dimension angenommen hat, die die Staaten vor Ort schlichtweg überfordern. Selbst Länder wie Äthiopien, die seit Jahren mit Erfolg sich darum bemühen, dass ihre eigene Landwirtschaft besser aufgestellt ist, widerstandsfähiger wird. Die sind mit einer solchen Dimension von Ernährungskrise überfordert. Es ist in Äthiopien gelungen, im Jahr 2015 die letzte Ernährungskrise so zu steuern und zu bewältigen, in Kooperation mit der internationalen Staatengemeinschaft, dass keine Hungertoten zu beklagen waren. Und insofern gibt es Erfolge in der Bekämpfung von Hunger. Mhm. Aber die Dimension ist jetzt doch noch mal deutlich größer. Und deswegen muss die gesamte internationale Gemeinschaft auch Verständnis dafür gewinnen, dass eben nicht an alle gedacht ist, wenn jeder nur an sich denkt. Wir haben eine große internationale Debatte, welchen Wert denn die Vereinten Nationen überhaupt noch haben oder ob es nicht besser ist, wenn sich jeder wieder um sich selber kümmert. Mhm. Ich denke, dass die Auswirkungen von solchen Ernährungskrisen in vielen Regionen der Welt deutlich zeigen, es gibt Aufgaben, die überfordern die Kapazitäten einzelner Länder, auch wenn sie sich noch so anstrengen. Und es ist eine gemeinsame internationale Verantwortung, dass die Starken mit breiteren Schultern ihren Teil dazu beitragen, dass es fair zugeht.
Nun will Deutschland ja mehr Geld zur Verfügung stellen, aber bei anderen Staaten hakt es. Ich hatte ja gerade gefragt, warum wollen die denn nicht mitziehen, denn das ist ja ein menschliches Leid, was da sichtbar ist, fühlbar ist teilweise, je näher man dran ist. Warum machen die nicht mit?
Wir bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten, viele da mitzunehmen und ich kann jetzt nicht die Motive nennen, warum andere wegschauen. Wir machen nur die Erfahrung, dass das Wegschauen nicht hilft in der internationalen Politik, dass es die Konflikte und Krisen nur noch größer macht. Wir müssen hinschauen und rechtzeitig handeln. Das ist die Botschaft aus solchen Ernährungskrisen und aus Konflikten, wie wir sie immer wieder erleben.
Mhm. Linda Stauder als ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Nairobi. Sie beobachten ja die Region da unten, die Menschen da unten. Fühlen die sich eigentlich mittlerweile völlig abgehängt und sagen die auch, wir müssen uns letztlich dieser Situation doch alleine stellen, weil die Gelder von außen, die Unterstützung von außen, das bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein ist?
Also man fühlt sich in vielen Bereichen hier schon abgehängt. Also ich meine, das betrifft jetzt nicht nur die aktuelle Hungerkrise, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Flüchtlingsbekämpfung. Aber auch die Länder hier haben langsam, aber wirklich langsam begriffen, dass sie selbst etwas tun müssen. Also es gibt hier in Ostafrika ein Frühwarnsystem, um darauf hinzuweisen, dass die nächste Dürre droht. Woran es bisher noch mangelt hier, ist zum größten Teil, dass nicht rechtzeitig reagiert wird. Und aus meiner Sicht muss man sagen, das kann man der internationalen Gemeinschaft auch vorwerfen. Also wir reden hier in der Region schon mindestens 6 Monate, wenn nicht länger, also schon im ganzen vergangenen Jahr eigentlich, dass Dürre droht, dass möglicherweise Hunger droht. Aber bevor das wirklich durchgedrungen ist, nach außen gedrungen ist, auch in die Medien gedrungen ist, ja, das hat fast bis Anfang dieses Jahres gedauert. Und da ist natürlich dann die Reaktionszeit, die zur Verfügung steht, um den Menschen dann noch zu helfen, extrem kurz.
Wir müssen ja wahrscheinlich ohnehin demnächst jetzt auch in dieser Sendung natürlich schnellstens mal über langfristige Perspektiven sprechen, über langfristige Projekte sprechen. Till Warnberg als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Welthungerhilfe. Als ich über dieses Thema hier gelesen habe, fiel mir ein, dass ich als kleiner Junge immer von meinen Eltern ermahnt worden bin, am Armutstisch und auch am Mittagstisch alles aufzuessen, weil die Kinder in Afrika schließlich hungern müssten. Und wenn ich mir das heute anschaue, 55 Jahre später, hat sich offensichtlich gar nichts geändert. Ist das nicht eine unvorstellbare Entwicklung, die eben ja keine Entwicklung ist, die sich da in den letzten 50 Jahren abgezeichnet hat, allein in denen, die ich jetzt beobachten konnte?
Das Gegenteil ist der Fall. Es hat sich in der Tat sehr, sehr viel verändert und viel auch verbessert. Im Moment wirkt das natürlich anders durch die furchtbare Krise, die wir sehen, und die furchtbare Dürre. Wenn Sie sich die langfristige Entwicklung angucken, dann hat sich in der Tat sehr, sehr viel getan. Ich nehme mal im Bereich Kindersterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren 1960 bei über 20% in Entwicklungsländern. Mittlerweile sind wir bei unter 5%. Das ist eine große Entwicklung. Wenn Sie sich angucken, wie viel Hunger es gibt auf der Welt. Vor 25 Jahren 24% der Weltbevölkerung hat gehungert. Mittlerweile sind wir bei 12%. Die Zahl hat sich halbiert. Es gibt eine ganze Menge von positiven Entwicklungen. Auch die riesengroßen Hungersnöte mit Millionen von Toten, die gehören der Vergangenheit an. All das ist durchaus das Ergebnis von Entwicklung, auch von Entwicklungshilfe und von Entwicklungspolitik. Das darf man nicht vergessen, gerade wenn man eine Krise sieht wie heute, wo wieder Millionen von Menschen betroffen sind. Strukturell hat sich eine ganze Menge getan. Ärgerlicherweise, dummerweise gibt es halt immer in der Entwicklung Schritte, die uns zurückwerfen. Das ist zum einen der Krieg. Krieg ist heutzutage einer der Haupthungertreiber geworden. Wir sehen das zum Beispiel im Südsudan. oder eben auch der Klimawandel, der bedeutet, dass die Menschen immer weniger zuzusetzen haben. Und dafür brauchen wir neue Ansätze und neue Lösungen. Entwicklung und auch Hungerbekämpfung ist in der Vergangenheit immer zwei Schritte vor, einer zurück gewesen. Leider erleben wir im Moment einen sehr, sehr großen Schritt zurück.
Aber es gibt einen Prozess, einen durchaus positiven Prozess, den Sie skizziert haben. Sind wir möglicherweise als die sogenannten westlichen Länder zu früh, sind wir zu früh aufgehört, weiterzuarbeiten, zu unterstützen, sodass wir gesagt haben, na, jetzt geht es denen ja schon ein bisschen besser, möglicherweise sogar ein bisschen von oben herab. Jetzt sollen die mal machen und wir ziehen uns aus diesem Gebiet ein bisschen wieder zurück? Oder ist Afrika sozusagen aus unserem Fokus rausgerutscht?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Was ich denke, und das ist wohl eine menschliche Geschichte, ist, wir reagieren häufig auf Krisen und reagieren erst dann, wenn es fast zu spät ist, wenn das Leid schon da ist. Wir müssen es einfach schaffen, und mit wir meine ich die Staatengemeinschaft, die Politik, auch die Hilfsorganisationen selbst, aus der Reaktion rauszukommen, hin in die Vorsorge. Und dafür gibt es gute Werkzeuge. Es gibt gute neue Ansätze, zum Beispiel von Klimaschutzversicherungen, die greifen schon dann, wenn der Regen ausbleibt, weil man weiß, 6 Monate später wird es keine Ernte geben. Und wenn man mit solchen neuen Werkzeugen das Geld einsetzen würde, könnte man wesentlich effizienter, wesentlich besser, wesentlich billiger und wesentlich schneller reagieren. Wir haben Forschungsergebnisse, die zeigen, jeder Euro, den man in die Vorsorge steckt, der spart 4 bis 5 Euro nachher in der Krisenreaktion. Ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Linda Staude, Sie sind vor Ort. Wir haben vorhin von einer Hörerin gehört, dass es da Korruption gibt oder korrupte Stellen gibt, wo möglicherweise auch Spendengelder versickern. Man hat ihr direkt geraten, dass man lieber nicht spenden sollte. Können Sie das bestätigen, dass es Regionen gibt in Afrika, in dem Teil von Afrika, den Sie überblicken können, wo tatsächlich also Gutes gewollt ist, aber was gar nicht bei den Menschen ankommt?
Also es gibt solche Vorfälle natürlich, also speziell die Hörerin hat ja Nigeria angesprochen, da haben Hilfsorganisationen gesagt, dass da zum Beispiel gespendeter Reis dann plötzlich in andere Säcke gefüllt wird und plötzlich auf dem Markt landet und dann einfach gegen Cash wieder verkauft wird. Also so etwas gibt es. Man kann sicherlich nicht sagen, dass das total weit verbreitet ist und dass man aus diesem Grunde da nichts mehr spenden sollte. Was man den afrikanischen Regierungen hier vorwerfen muss, ist nicht nur, dass sie auch zu spät reagiert haben, sondern zum Teil, dass sie die Situation der Dürre auch ausnutzen für politische Zwecke. Der Südsudan ist da ein ganz krasses Beispiel. Ein UN-Bericht aus der, ja, es war vergangene Woche, hat gesagt, dass da ganz gezielt Regionen abgeriegelt werden, die in dem Bürgerkrieg zur Opposition gehören. Das heißt, dort kommt überhaupt keine Hilfe an. Sie haben selbst hier in Kenia, wo so etwas ja eigentlich leichter zu machen ist, Auslieferung von Hilfsgütern in die betroffenen Regionen, Lokalpolitiker, die Leute aufhetzen, dort zu Konflikten führen und dann die Hilfslieferungen auch nicht mehr gehen. Also von daher läuft hier in der Region auch einiges schief.
Also es ist ein sehr verzweigtes Problem. Das hat zwar letztlich die gleichen Auswirkungen auf die Menschen, aber die Gründe dafür sind eben sehr unterschiedlich. Sie haben es angesprochen, Bürgerkriege teilweise, werden da Menschen auch als Geiseln genommen, kann man ja im Grunde sagen. Und teilweise sind es eben tatsächlich klimapolitische Geschichten. Ist das richtig, Frau Staude?
Ja, sicherlich. Der Klimawandel, der hat hier in Afrika, also selbst in Nicht-Dürre-Jahren, zu gewaltigen Auswirkungen geführt, einfach weil Dürren häufiger auftreten, aber auch die normalen, regulären Regenzeiten, wenn sie denn kommen, kommen entweder zu spät, sie bringen zu wenig Regen. Also es ist nicht mehr so planbar, wie man das früher gehabt hat, und das macht den Bauern natürlich große Probleme, aber es macht natürlich auch den Viehzüchtern Probleme, weil die nicht mehr wissen, wann ihre Herden Nachwuchs kriegen sollen.
Ich bin jetzt gerade gestern aus Somalia zurückgekommen und kann das nur bestätigen. Ich habe da mit vielen Hirten gesprochen, die mir gesagt haben, dass das Wetter seit Jahren verrückt spielt. Das Problem aus Sicht der Hirten ist gar nicht, dass es mal nicht regnet. Das gab es immer. Ein Hirte, 62 war, sagte mir, er erinnert sich noch an die große Dürre 1984 am Horn von Afrika. Das war furchtbar, aber nachher gab es ein paar Jahre, wo man sich wieder erholen konnte. Was die Bauern und Hirten uns sagen, ist, seit einigen Jahren, seit ungefähr 10 Jahren, wird es von Jahr zu Jahr schlimmer. Es gibt keine Pause mehr zwischen den Krisen. Und die Widerstandskraft ist einfach aufgebraucht. Die Menschen haben nichts mehr zuzusetzen. Und das führen die Menschen, mit denen ich dort rede, auf den Klimawandel zurück. Sie können das Wetter nicht mehr lesen, sie wissen nicht mehr, wann es regnen wird. In einigen Bereichen gibt es seit 2 Jahren ist kein Tropfen Regen mehr gefallen. Wenn der Regen dann kommt, kommt er zu spät und viel zu stark und führt dann zu Zerstörung. Da ist das System komplett aus dem Gleichgewicht geraten.
Wir sprechen heute in der Redezeit über die Hungersnot in Afrika. Versagt die Weltgemeinschaft, wenn Sie dazu eine Meinung haben? Wenn Sie vielleicht Anregungen geben wollen, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos wie immer über die 08000 44 17 77, 08000 44 17 77. Und wenn Sie jetzt sagen, ich würde mich gerne über Hilfsorganisationen informieren oder auch mal nach Spendenmöglichkeiten suchen, dann können Sie das gerne auch auf unserer Internetseite machen. Das ist ndr.de/redezeit, ndr.de/redezeit. Da finden Sie Infos zu Hilfsorganisationen und Spendenmöglichkeiten. Wir haben eine E-Mail bekommen von Martin Arndt aus Hamburg, der schreibt, ich denke, es gibt für das Problem keine einfache Lösung. Dafür ist dieses Problem wieder mal zu kompliziert und zu lange falsch und ungenügend angegangen. Nur Geld schicken à la Band-Aid wie in den 80ern hilft nicht. Ich denke, es müsste eine nachhaltige Graswurzelstrategie erfolgen. Mehrschichtig also. Grundlage ist wieder mal Bildung, allerdings auf lokale Gegebenheiten zugeschnitten und nachhaltige Entwicklungshilfe zur Hilfe mit Selbsthilfe. Das heißt, ausreichend sinnvolle und ausreichend auskömmliche Jobs vor Ort, faire Weltmarktpreise für entsprechend hergestellte Produkte. Solange aber aus der EU subventionierte Schlachtabfälle und Elektroschrott nach Afrika exportiert werden, wird bei den Leuten vor Ort der Wunsch nach einem besseren Leben möglicherweise in Europa geweckt. Es soll einen Dialog auf Augenhöhe geben. Das wäre aus seiner Sicht eine gute Idee. Am Telefon ist jetzt Robert Schmiedl aus Göttingen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Bormann.
Kuhn.
Ja, ich hatte mal gestern die Hamburger Morgenpost gekauft gehabt.
Ja.
Und da gab es eine Aussage von einem Hamburger, ich glaube Moderator, was bin, der zum Volk der Oromi in Äthiopien gehört. Und der meinte so, unser Rosenanbau für euch ist unser Hunger. Mhm. Das ist mein Statement. Und er hat es damit begründet, in Äthiopien gibt es kein Grundbuch wie in Deutschland, sondern Deutschland verpachtet, nicht eingetragen und derjenige, der mehr bezahlt, kann dann pachten und dann wird halt dann zum Beispiel Rosen angeboten anstatt von Getreide und Brotgetreide. Mhm. Mein Statement für heute.
Okay, schönen Dank nach Göttingen. Thomas Silberhorn als parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es geht ja auch um wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dann sieht dann gleich mal die Frage, welche Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist mit afrikanischen Staaten denn in den letzten Jahren sinnvollerweise erfolgt? Man hat ja schon auch ein bisschen das Gefühl, dass der Minister, also unser Entwicklungsminister, gesagt hat, wir wollen ja auch tatsächlich einen Dialog auf Augenhöhe führen. Wie kann diese Augenhöhe denn überhaupt aussehen oder wie sieht sie bisher aus?
Die sieht so aus, wie das in der E-Mail, die Sie vorhin zitiert haben, beschrieben worden ist. Das ist exakt unsere Einstellung, so gehen wir auch vor. Man muss nur zur Analyse vielleicht noch eines hinzufügen. Wir haben es mit Gesellschaften zu tun, in denen 70% oder 80% der Bevölkerung, oft mehr, als Hirten oder Kleinbauern leben, und zwar in Subsistenzwirtschaft. Das heißt, sie sind in der Lage, für die eigene Familie zu sorgen, aber nicht für einen Markt für Dritte. Wenn diese Kleinbauern ihre Existenzgrundlage verlieren, weil die Herde verendet, weil 2 Ernten ausgefallen sind, dann rutscht fast die gesamte Gesellschaft in Armut und Hunger ab, weil so viele in Subsistenzwirtschaft leben. Insofern muss man tatsächlich strukturelle Veränderungen herbeiführen. Dazu braucht es Verantwortung vor Ort. Wir können nicht mit Geld substituieren, was vor Ort nicht in Angriff genommen wird. Es braucht auch Politiker, die vor Ort ihr politisches Mandat nicht für eigene Geschäfte nutzen, sondern die sich um ihre Bevölkerung kümmern und wo diese Verantwortung wahrgenommen wird. Da können wir mit unserem Know-how, mit unserem Wissen und mit unserer Erfahrung tatsächlich einen Unterschied machen. Und ich will nochmal das Beispiel von Äthiopien nennen, weil dieses Land tatsächlich immer wieder in Hungerkrisen ist. Und es ist ja richtig, dass die Klimaveränderung offenbar dazu führt, dass die extremen Wetterereignisse zunehmen an Anzahl und an Intensität. Und das ist schlicht ein Faktum, dass das so stattfindet. Und wir müssen mit den Folgen zurechtkommen. Deswegen arbeiten wir mit Äthiopien seit vielen Jahren daran, und zwar mit erheblichen Eigenleistungen des äthiopischen Staates, dass Kleinbauern besser trainiert und ausgebildet werden, dass sie in Wertschöpfungsketten eingebunden werden, dass landwirtschaftliche Produktion nicht auf Urproduktion beschränkt bleibt, dass nicht die Hälfte der Ernte auf dem Weg kaputt geht nach der Ernte. Und dazu braucht es ja, auch Geld, aber es braucht vor allem Know-how und den politischen Willen, dieses Wissen auch buchstäblich auf den Boden zu bringen.
Mhm. Und wir haben ja schon vorhin gehört, dass der Klimawandel eben einen Teil dieser Dürren sozusagen mit sich bringt. Ist denn eigentlich diesen Ländern, den sogenannten westlichen Ländern, klar, dass sie sozusagen diesen Menschen in Afrika damit Schlimmes zufügen und dass sie eigentlich erst recht jetzt dafür sorgen müssten, dass man denen hilft, dass man ihnen umfassend hilft, mit diesen Klimafolgen dann letztlich auch zurechtzukommen? Die müssen es ja im wahrsten Sinne des Wortes dann verarbeiten, dass das, was da jetzt Negatives bei ihnen ankommt.
Wir gehören in den Industriestaaten tatsächlich zu denen, die eine größere Ursache für Klimaveränderungen setzen, während die Länder um den Äquator am meisten unter den Folgen zu leiden haben. Und insofern ist es tatsächlich eine gemeinsame Verantwortung. Und auch die Handelsbeziehungen müssen fairer gestaltet werden, als das bisher der Fall ist. Deswegen müssen Handelsverträge so geschaffen werden, dass zwar Handel stattfindet, Märkte geöffnet werden, aber dass Entwicklungsländer ihre Produktion, insbesondere ihre landwirtschaftliche Produktion, auch schützen können und den Spielraum haben, eigene Kapazitäten zu erweitern, über die Urproduktion hinauszukommen, auch Weiterverarbeitung und die Wertschöpfung aus der Weiterverarbeitung zu schaffen. Das ist dringend notwendig, um aus der Subsistenzlandwirtschaft herauszukommen. Und es ist auch dringend notwendig, um Beschäftigungsperspektiven zu schaffen, die es gerade auch in den ländlichen Räumen braucht.
Also das Problem scheint mir erkannt. Sie haben ja auch gesagt, wir müssen da vieles ändern. Till Warnbeck als Vorsitzender der Deutschen Welthungerhilfe, welche Beobachtungen machen Sie denn? Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt einen durchaus sichtbaren Weg. Aber glauben Sie, dass der die nötige Geschwindigkeit hat oder müssen wir den deutlich beschleunigen? Können wir den überhaupt beschleunigen, wenn wir vor Ort auch auf Regierungen treffen, die an der einen oder anderen Stelle nochmal in die eigene Tasche wirtschaften, die möglicherweise auch Instabilität mit sich bringen? Sind wir da sozusagen an der Realität angekommen und sagen, gut, das muss langsam gehen, aber es geht zumindest?
Also zunächst mal, es ist genug Geld da und es ist genug Nahrung da auf der Welt, um alle Menschen zu ernähren. Es ist also in der Tat eine Frage des Willens. Und die Frage, wollen wir das? Ich habe gesagt, dass sich die Situation verbessert hat, aber Sie haben recht mit Ihrer Frage, das geht bei weitem nicht schnell genug. Wir sehen, wenn es so weitergeht wie in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, dann wird der Hunger bis 2060, 2065 überwunden sein. Wir wollen aber, dass er bis 2030 überwunden wird. Und insofern müssen wir da wesentlich schneller werden, wesentlich besser, um dafür zu sorgen, dass eben auch diese Generation da schon profitieren kann. Wenn Sie jetzt fragen, woran liegt es und sozusagen welche Stolpersteine gibt es auf dem Weg, das Thema der Korruption ist ja schon angesprochen worden. Das sehen wir auch. Wir sehen das in vielen Staaten, wo es einfach gefährlich und ein Stück weit auch fahrlässig ist. Staaten oder Regierungen, die gegen ihre eigene Bevölkerung Krieg führen, mit Budgethilfe zu unterstützen. In so einem Fall, und der Südsudan ist ein gutes Beispiel, muss man die Geldhähne zudrehen, da muss man die Hilfe auf Regierungsebene einstellen, da muss ein Waffenembargo her und internationaler Druck. Was wir allerdings immer sehen in jedem Land, ist, dass wir zusehen müssen, dass die Ärmsten der Armen nicht zu sehr darunter leiden und nicht alleine gelassen werden. Und da ist vorhin das Stichwort schon gefallen in der E-Mail, die Sie vorgelesen haben, Graswurzelstrategie und Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist der Ansatz, den zum Beispiel die Welthungerhilfe seit Jahrzehnten verfolgt. Der Versuch, Menschen in der Not nicht nur zu helfen, sondern ihnen auch sie dazu zu begleiten, sich in Zukunft selbst helfen zu können. Und da gibt es eine ganze Reihe von guten Ansätzen, die eben nicht nur mit der Nahrungsmittelverteilung beginnen, sondern dann weitergehen in Anbautechniken, in die Frage, wie kann man dürreresistentes Saatgut aufbringen, wie können wir auch mit Menschen arbeiten, um Ernährungsschulungen zu machen, dass sie wissen, wie sie sich gut ernähren können. Das sind kleine Schritte, die große politische Probleme nicht lösen können. Den Krieg im Südsudan können Sie nur politisch lösen, nicht mit Entwicklungshilfe, aber es sind kleine Schritte, die wichtig sind, um letztendlich die Bevölkerung zu stützen und zu unterstützen. Das müssen wir mehr machen, schneller machen und dann können wir das Ziel auch durchaus erreichen.
Thema heute in der Redezeit, die Hungersnot in Afrika. Versagt die Weltgemeinschaft, fragen wir. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte dazu was sagen, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über die 08000 44 1777, 08000 44 1777. Wenn Sie nebenbei noch sagen, ich würde mich auch gerne informieren zu Hilfsorganisationen, Organisationen oder Möglichkeiten der Spende, dann finden Sie Informationen dazu auf unserer Internetseite ndr.de/redezeit. Wir haben auch morgen den ganzen Tag hier auf NDR Info einen Tag zu dieser Hungersnot in Afrika, wo wir immer wieder gezielt auf dieses Thema eingehen werden. Das gibt es dann morgen den ganzen Tag. Wir wollen Sie wirklich ermutigen, da zu unterstützen. Viele Menschen leiden da und brauchen dringend zunächst mal jetzt sofort Hilfe. Frage also heute: Hungersnot in Afrika, versagt die Weltgemeinschaft? Harald Giese aus Hamburg sagt, nein, die Weltgemeinschaft muss sich nicht schämen, sondern die korrupten und unfähigen Regierungen der betroffenen Länder. Ursächlich ist vor allem das hohe Bevölkerungswachstum. Hilfe sollte zwingend mit Aufklärung über Familienplanung verbunden werden, sonst tritt der Hunger immer wieder auf, sagt Harald Giese aus Hamburg, der uns eine Mail geschickt hat. Klaus Ladewig aus der Region Hannover ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Ladewig.
Beispiel Äthiopien. Ich habe selber Erfahrungen, weil ich zweimal mit einer NGO da unten war. Und wenn man sieht, dass die äthiopische Regierung die Kleinbauern praktisch aus ihrem Bereich vertreibt, um zum Beispiel an Chinesen große Flächen zu verpachten, zu verkaufen und riesige Rosenanbaugebiete dahinstellt, die enorm Wasser verbrauchen, die Umwelt verpesten, dann ist das doch ein Riesenproblem für die Leute. Das schürt doch den Hunger.
Also Sie sagen auch falsche wirtschaftliche Ansätze, die aus den sogenannten Industriestaaten, aus den westlichen Ländern kommen.
Ja, auch der äthiopische Staat ist ja sehr daran interessiert, mit China die Handelsbeziehungen auszubauen. Mhm. Und die Chinesen sind offensichtlich auf der Suche nach Land. Mhm. Und das haben die kleinen Leute auszubaden.
Linda Staude, Kollegin in Nairobi als ARD-Hörfunk-Korrespondentin. Das deckt sich ja im Wesentlichen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit den Beobachtungen, die Sie auch vor Ort gemacht haben, oder?
In Äthiopien ist die Landfrage eine ganz wichtige Frage, weil es ist tatsächlich so, dass niemand Land besitzt. Man kriegt das sozusagen zugeteilt von der Regierung, und wenn die Regierung findet, sie hat etwas Besseres damit vor, dann kriegt man es auch ohne Entschädigung und ohne Protest wieder weggenommen. Das ist ein Problem, und auch die Verpachtung an speziell ausländische Großinvestoren ist ein Problem. Da gehört sicherlich die Rosenindustrie zu. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, Rosen gleich Hunger. Weil es ist einfach Äthiopien tut auf der anderen Seite auch eine Menge dafür, auch unter anderem mithilfe der GEZ, also der Deutschen, um diese landwirtschaftliche Produktion zu fördern. Also es ist ein bisschen verkürzt, das nur darauf runterzubrechen.
Wir hatten ja eben ein Stichwort bekommen, Bevölkerungsentwicklung. Werner Breyer aus Goslar schreibt Ähnliches auf seiner E-Mail. Neben den von Ihnen auf Ihrer Homepage angesprochenen kriegerischen Konflikten und Naturkatastrophen dürfte die von Ihnen nicht erwähnte Bevölkerungsexplosion eine entscheidende Ursache für Hungersnöte in Afrika sein. Folglich sollte hiergegen etwas unternommen werden. Eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion nutzt ja nichts, wenn die Bevölkerungsexplosion im gleichen Zeitraum noch höher ausfällt. Das ist aus seiner Beobachtung zumindest offenbar in Afrika der Fall. Hierzu würde ich gerne aus der Runde hören, welche Steigerungsraten die Nahrungsmittelproduktion und die Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten hatten und in den zukünftigen Jahrzehnten voraussichtlich haben werden. Till Warnberg, können Sie da was zu sagen?
Ja, es ist natürlich unstrittig, dass das Bevölkerungswachstum stark ist, zu stark ist und uns nicht hilft. Auf der anderen Seite sehen wir in den letzten Jahren, dass die Nahrungsmittelproduktion stärker angestiegen ist als das Bevölkerungswachstum. Es gibt da enorme Effizienzsteigerungen in den letzten Jahrzehnten. Also es gibt allen Unkenrufen zum Trotz immer mehr zu essen, trotz einer steigenden Bevölkerung. Ich würde vielleicht noch was anderes dazu sagen und das in ein bisschen in eine historische Perspektive setzen. Wenn wir uns Europa angucken, Länder wie Deutschland, England, als die sich entwickelt haben in der frühen Neuzeit, sah man eigentlich immer eine Entwicklung, zunächst mal Geburtenrate und Sterberate ungefähr gleich. Das heißt, keine starke Bevölkerungsentwicklung. Und dann passiert Folgendes, dann gibt es durch einen Entwicklungsschub zunächst mal durch bessere Gesundheit, bessere Ernährung, eine stärkere Geburtenrate. Entschuldigung, eine abnehmende Sterberate und ein Bevölkerungswachstum. Mhm. Es braucht eine gewisse Zeit, bis das System lernt, und die Geburtenrate zurückgeht. Das heißt, in einer Zeit, einer Entwicklung ist zunächst mal ein Anstieg der Bevölkerung normal. Das war in Europa ganz genauso. Das pendelt sich mit der Zeit wieder ein und wir wissen mittlerweile, dass Bevölkerungswachstum zurückgeht, in dem Maße, wie Kindersterblichkeit zurückgeht und in dem Maße, wie Entwicklung stattfindet. Also gleichzusetzen, Bevölkerungswachstum führt zu mehr Hunger, das halte ich für falsch und für verkürzt. Wir müssen in Entwicklung investieren, wir müssen in Bildung investieren und in mehr Chancen für die Menschen. Dann wird sich auch über die Zeit durchaus eine Angleichung der Geburtenrate einstellen. Das ist die europäische Erfahrung, das wird auch die afrikanische Erfahrung sein. Trotzdem ist es richtig, dass in den nächsten Jahrzehnten zunächst mal noch mit einem sehr großen Wachstum zu rechnen ist. Das stimmt, darauf müssen wir uns einstellen. Insofern ist es richtig, dieses Thema natürlich nicht aus dem Auge zu verlieren.
Solche Themen werden ja auch von Organisationen begleitet. Deutsche Stiftung Weltbevölkerung ist eine Stiftung, die auch aus Niedersachsen kommt. Und es gibt ja auch den sogenannten Weltbevölkerungsfonds. Allerdings hat die US-Regierung jetzt gerade angekündigt, ihre Geldmittel für diesen Fonds zu streichen. Zur Begründung hat der Vertreter des US-Außenministeriums erklärt, der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen setzt auf Zwangsmaßnahmen in der Familienplanung. Planung einschließlich Abtreibung und Sterilisation und das sei nicht vereinbar mit dem, was die neue US-Regierung so vertritt. Linda Staude, diese sogenannten Aufklärungsprogramme, Bildungsprogramme, greifen die denn aus Ihrer Beobachtung heraus?
Ja, wie wir schon gehört haben, es ist natürlich eine langfristige Geschichte. Zurzeit ist das Bevölkerungswachstum groß. Es ist in fast allen Ländern in dieser Region sehr groß, was auch dazu führt, dass viele junge Menschen, die unter Umständen nicht mehr das tun wollen, was ihre Vorväter getan haben, nämlich entweder sich um die Viehherden zu kümmern oder um sich um winzige Farmen zu kümmern, dass sie eigentlich Arbeitsplätze bräuchten, die sie nicht haben. Also von daher ist das ein gewaltiger Stressfaktor. Was mir momentan allerdings, was Sie gerade ansprachen, Sorge bereitet, ist eben vor allen Dingen der Standpunkt der USA, weil die haben sich ja nicht nur aus diesem Programm zurückgezogen, sie haben auch angekündigt, dass sie die gesamte Unterstützung für die UN zusammenschrumpfen werden, worunter zum Beispiel auch das Welternährungsprogramm gehört, was ja nicht nur in Krisensituationen hier hilft, sondern eben auch vor allen Dingen zum Beispiel in Flüchtlingslagern und solchen Sachen. Und da sind die USA bisher der größte Geber gewesen. Wenn die sich jetzt zurückziehen, dann wird die Geldnot, die hier herrscht, die nicht nur in der Not herrscht jetzt, sondern die auch sonst herrscht, immer noch größer werden.
Düstere Perspektiven zu unserem heutigen Thema. Hungersnot in Afrika, versagt die Weltgemeinschaft? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, hier nochmal die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 44 17 77. 08000 44 17 77. Was sagen Sie zur Hungersnot in Afrika? Welche Meinung haben Sie zu der Frage, versagt die Weltgemeinschaft? Fühlen Sie sich selbst als Versager, weil Sie sagen, wir haben da im Grunde als Mitglied der westlichen Länder in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig getan? Fühlen Sie sich da ein Stück weit an den Pranger gestellt? Sind Sie auch erschüttert über die Bilder, die es da in den letzten Tagen verstärkt wieder im Fernsehen zu sehen gab? 08000 44 1777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer, genutzt von Armin Braun aus Wolfsburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend an die Runde. Die Weltgemeinschaft bzw. die Industrieländer hatten sich vor ca. 40 Jahren dazu verpflichtet, dass sie 0,7% ihres Bruttoinlandsprodukts als Entwicklungshilfe an diese bedürftigen Länder halt geben wollten, praktisch. Dazu ist also heute nur zu sagen, dass ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Schweden ist das einzige Land, das diese Verpflichtung erfüllt. Selbst Deutschland liegt bei der Hälfte dieses Wertes. Wenn wir würden also hergehen und analog den NGOs, die also vor Ort tätig sind und den Menschen die Hilfe zur Selbsthilfe dann angedeihen lassen, wenn wir würden solche Mittel dann wirklich dann einsetzen da vor Ort, also nicht mehr also an die entsprechenden Regierungen geben würden, praktisch wonach das Geld versickert und bei den wirklich betroffenen Menschen nicht mehr ankommt quasi, wenn man also würde sowas in Szene setzen, staatlicherseits auch, das heißt das ganze Programm dann ausweiten, ich denke mal, dann wäre diesen Menschen geholfen. Und zu der Geburtenrate kann ich nur eins sagen, wenn wir zurückblicken bei uns in Deutschland, wenn ich die schlesischen Weber mal nehme oder dergleichen, als es denen im 19. Jahrhundert so schlecht ging und so weiter, da hatten die auch 12 Kinder. Das war ihre Sozialversicherung, war das. Und ich denke mal, wenn es den Menschen in der dritten Welt, wenn es denen besser geht, dann brauchen die keine 8 Kinder mehr. Dann haben die auch weniger, also eine geringere Geburtenrate dann entsprechend. Also wir müssten denen, hinzu kommt ja noch eins, die Klimaentwicklung deutet ja darauf hin, dass es also gerade in dieser Region, wo jetzt schon praktisch Hunger herrscht, dass also dann durch noch mehr Trockenheit und dergleichen, dass da noch weiter das sich dann extrem entwickelt. Und da müssen wir die Industrieländer, wo wir das Know-how haben, da müssten wir unsere Köpfe da zusammenstecken und uns überlegen, wie wir denen da weiterhelfen können durch technische Maßnahmen und dergleichen dann. Dass die also auch späterhin in ihrer Region da leben können dann.
Zur Bevölkerungsentwicklung hatte ja Till Warnberg im Grunde Ähnliches gesagt, wie das, was Sie gerade gesagt haben. Von daher deckt sich das wenig. Aber Thomas Silberhorn als parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, diese Programme, die da aufgelegt werden, geben Sie die sozusagen einmal an den Staat oder beobachten Sie dann im Grunde auch den Verlauf? Im Grunde das, was Herr Braun da eben auch gerade gesagt hat, dass wir sozusagen auch die Nachhaltigkeit überprüfen dieser Programme, die wir da teilweise mit unseren Geldern initiieren.
Ja, natürlich. Unsere Zusammenarbeit ist ja nicht so ausgelegt, dass wir mit vollen Koffern durch die Welt reisen und Präsente verteilen. Diese etwas landläufige Vorstellung von Entwicklungszusammenarbeit, dass wir Partnerstaaten Geld geben, die trifft ja in der Realität gar nicht zu. Wir entwickeln unsere Projekte gemeinsam mit Partnerregierungen und wir setzen sie durch unsere eigenen Organisationen um, mit Experten vor Ort, die dafür sorgen, dass das Geld auch dorthin fließt, wo es helfen soll. Wir machen keine Budgethilfe in Haushalte von anderen Mitgliedstaaten. Das gibt es nur in ganz wenigen Ausnahmefällen unter besonders schwierigen Konditionen. Aber das ist bei weitem nicht der Regelfall. Und natürlich unterstützen wir auch internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, das übrigens vor wenigen Wochen einen neuen Exekutivdirektor aus den USA gewählt hat. Insofern bin ich nicht ganz so skeptisch, dass die USA ihre Beiträge für das Welternährungsprogramm signifikant kürzen könnten. Da gibt es jetzt einen Vertreter aus den USA an der Spitze dieser Organisation, dessen Hauptverantwortung darin besteht, dass die USA auch weiter einen starken Beitrag leisten. Natürlich ist die Bevölkerungsentwicklung eine große Herausforderung. Es ist alles richtig, was dazu gesagt worden ist. Es droht tatsächlich durch den starken Bevölkerungszuwachs mancher Entwicklungsfortschritt förmlich aufgefressen zu werden. Aber es ist auch richtig, was gesagt worden ist, dass die natürlichen Ressourcen auf der Erde vorhanden sind, um die gesamte, auch wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Wir wissen aber auch, dass die Agrarproduktion, die Produktion von Nahrungsmitteln um 60% ansteigen muss, um Armut und Hunger in der Welt bis 2030 zu bekämpfen. Und insofern ist es eine Frage, wie wir da vorgehen. Und ich will noch einen Aspekt hervorheben, der bisher noch nicht ausdrücklich genannt worden ist. Die Frauen spielen eine ganz entscheidende Rolle in der Entwicklung eines Landes. Dort, wo Frauen eine Chance auf Schulbildung, auf berufliche Bildung haben, wo sie eine Chance haben, zum Familieneinkommen beizutragen, dort wird mehr in Bildung und Gesundheit der Kinder investiert. Dort geht dann in einer Generation, in relativ kurzer Zeit, die Geburtenrate signifikant zurück und es verbessert sich auch die Ernährungssituation. Es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen im Schnitt 90% ihres Einkommens für die eigene Familie ausgeben, Männer im Durchschnitt weniger als 40%. Und deswegen haben Frauen eine ganz entscheidende Rolle für die Entwicklung eines Landes. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der Entwicklungsstand eines Landes entscheidet sich an der Frage, welche Rolle Frauen haben beim Zugang zu Land, beim Zugang zu Finanzen, beim Zugang zu Bildung und bei der Einbeziehung für die Erarbeitung des Familieneinkommens.
Linda Staude, nun gibt es ja vor Ort immer sehr unterschiedliche kulturelle Historien, kann man sagen. Haben Sie denn das Gefühl, dass das, was Herr Silberhorn gerade eben gesagt hat, dass das überhaupt in diesen Kulturen ankommt, sozusagen die Rolle der Frauen zu stärken?
Auch das ist natürlich ein langfristiger Prozess, aber jetzt, wenn ich mal auf Kenia gucke, es gibt hier einige, auch einheimische Organisationen, die genau das sagen und genau daran arbeiten. Das ist sicherlich noch nicht in allen Bereichen angekommen, vor allen Dingen auf dem Land ist das unglaublich schwer durchzusetzen, aber da tut sich was. Nur das ist nicht etwas, was übermorgen greift, da muss man einfach Geduld mitbringen.
Die Hungersnot in Afrika versagt die Weltgemeinschaft, versagen also wir alle. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, 08000 441777 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. Mario Segert aus Lindenberg, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Kuhn, und einen schönen Gruß in die Runde. Ja, was heißt zu sagen? Ich meine, es gibt ja schon seit etlichen Jahrzehnten Hungerskatastrophen, Nöte in Afrika. Und was wir aber immer beobachten, dass komischerweise die Großindustrie mit der Ausbeutung der Bodenschätze immer gut bedient worden ist und auch richtig Profite generieren konnte. Ich bin der Meinung, die Bodenschätze, wie wir das gerade schon angesprochen haben, die sind endlich. Da wird es irgendwann langfristig wohl nichts mehr zu generieren sein. Und dann wird man wohl Afrika fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Es sei denn, wir legen so Monokulturen an, wie das schon das Gespräch war, wo jetzt dort riesige Rosenfelder für China dort angelegt werden. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und wir haben auch gerade im Gespräch gehört, dass wir 60% der Lebensmittel oder Lebensmittelproduktion doch aufstocken müssen. Und wenn wir in diese Richtung vielleicht mal anfangen würden, weil wir auch wissen, dass es viele Kleinbauern betrifft, dass wir die Strukturen hinbekommen, dass sie sich nicht erst selber versorgen, sondern peu à peu die Kommune dann etwas größer werden und sogar einen Handel anstreben, der Afrika durch diesen verschiedenen Klimazonen, die wir nun haben, das ist ja ganz normal. Der eine kann das anbauen und der andere kann das anbauen. Dadurch würde zum Beispiel schon mal innerhalb von Afrika erstmal der Handel entstehen, also eine kleine Ökonomie oder Anführungszeichen kleine Ökonomie. Und man müsste den Leuten von außerhalb auch mal ein bisschen mehr Vertrauen und Zeit lassen. Und ja, und das Geld ist natürlich auch da. Und warum sollte man nicht darüber nachdenken, dass so wie wir es nach der Wende gemacht haben, diesen Solidaritätszuschlag, der darf natürlich nicht von uns Steuerzahler kommen, der muss natürlich von den Industrien kommen, ja, ich muss es mal so sagen, von den Industrien, die jahrelang von den Bodenschätzen profitiert haben. Mhm. Denn wir haben es ja auch am Anfang des Gesprächs gehabt, Milliarden Euros oder Dollars werden locker gemacht für irgendwelche Autokonzerne oder die es machen, das können die ohne weiteres locker machen. Also es ist ja da. Hm. Und diese Konzerne würde ich durchaus mit in die Pflicht nehmen. Und abschließend möchte ich sagen, das ist zwar nicht ganz so die Sache, aber ich habe es am Anfang mal gehört, da hatten Sie eine Passantin interviewt, die hat das mit der Korruption, mit den Spendengeldern da angesprochen. Ja, ich bin da ein bisschen zwiespältig. Sicherlich gibt es Organisationen, die arbeiten und auch wirklich vor Ort gute Arbeit leisten. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass diese Gelder auch dazu verwendet werden, dass sie diese Leute halt auch übers Mittelmeer schicken. Also da möchte ich auch mal eine Verbindung herstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das müssen wir natürlich strengstens kontrollieren, dass unsere Gelder da wirklich nicht in irgendwelche dunkle Kanäle fließen. Also das muss dann natürlich gewährleistet werden.
Also sind noch eine ganze Menge fragwürdige Punkte zu beachten aus Ihrer Sicht. Ja, Till Warnbeck, wir haben gerade noch mal gehört, die Geschichte mit der Ausbeutung im Grunde vieler afrikanischer Nationen, vieler Völker dort in den vergangenen Jahrzehnten und vielleicht auch heute noch immer wieder. Können Sie denn sagen, dass tatsächlich mittlerweile erkannt worden ist, dass man auf Augenhöhe miteinander verhandelt, oder gibt es immer noch, ja, ich sag mal, Ländervertreter in den sogenannten westlichen Industrienationen oder vielleicht auch generell in den westlichen Nationen, die sagen, naja, wir wollen den Afrikanern schon ein bisschen helfen, aber es muss uns immer auch erstmal nutzen und wir sind gar nicht daran interessiert, dass sie gebildet sind, denn so können wir sie vielleicht leichter steuern.
Ja, das weiß ich nicht. Tatsache ist aber natürlich, dass Rohstoffe und Ausbeutung von Rohstoffen eigentlich der Fluch des Kontinents ist. In all den Ländern, in den meisten Ländern, in denen es Rohstoffe gibt, gibt es stärkere Korruption. Das führt leichter zu Kriegen und zu Verteilungskämpfen. Das ist schon richtig. Ich denke, dass der Schlüssel durchaus angesprochen worden ist, gerade von dem Vorredner, der sich telefonisch zugeschaltet hat, nämlich die Frage der Marktzugänge. Wir haben als Welthungerhilfe sehr positive Erfahrungen damit gemacht, Menschen und zwar anfangen in den kleinen Gemeinden Zugang zu geben zu lokalen Märkten, also ihnen zu helfen, für sich selbst zu produzieren, für ihre Familie zu produzieren, dann aber auch für einen lokalen Markt zu produzieren, für einen regionalen Markt zu produzieren und in dieser sozusagen in der landwirtschaftlich getriebenen Marktwirtschaft und marktbasierten Ansätzen liegt durchaus ein Schlüssel, der helfen kann, Gemeinschaften zu stärken. Da muss man gar nicht sozusagen die riesengroße Systemfrage immer stellen, obwohl die auch eine Rolle spielt. Da geht's wirklich darum, die lokalen Netzwerke zu stärken und Märkte aufzubauen. Ich wollte noch ein anderes Thema aufgreifen, was der Vorredner gesagt hat, die Frage der Spenden. Bloß nicht spenden, das führt zu Korruption. Meine Empfehlung ist für jeden, der spenden möchte, sich zu informieren. Es gibt in Deutschland das Spendensiegel vom DZI. Das Spendensiegel prüft die Verwendung von Spenden. Da sind viele Organisationen dabei, die sich haben prüfen lassen. Da kann man davon ausgehen, dass das Geld, was gespendet wird, auch wirklich ankommt und eben nicht versickert. Ich denke, das ist wichtig. Wir merken zum Beispiel als Welthungerhilfe eine unglaubliche Großzügigkeit der deutschen Bevölkerung, die dieses Leid, was wir sehen, nicht kalt lässt und die spenden und die durchaus, glaube ich, auch unterscheiden können, wo kommt das Geld an und wo sollte man besser aufpassen.
Wir haben gerade noch eine ergänzende Mail bekommen zu dem, was wir jetzt gerade in den letzten 5 Minuten ein Stück weit auch besprochen haben, von Müsel Schindler aus Bremen. Und er schreibt, solange internationale Konzerne generell die Macht haben, in politische Prozesse undemokratisch reinzugreifen, hier wie dort wird sich nichts ändern an der Problematik, die wir heute hier besprechen. Also er ist nicht ganz so optimistisch wie das, was wir jetzt hier in den letzten 5 Minuten hier zumindest aus dem Kreis unserer Gäste gehört haben. Am Telefon noch Robert Schneider aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Schneider.
Ja, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Bericht im NDR Info gehört, demzufolge die EU-Subventionen, das Essen, das in Deutschland oder in Europa produziert wird, so billig ist, dass man es locker nach Afrika exportieren kann und dort die Preise kaputt machen. Ist das heute immer noch so?
Gut, Frage können wir gleich mal weitergeben an Thomas Silberhorn.
Ja, die EU hat ihre Exportsubventionen seit 2013 abgeschafft. Es gibt eine interne Stützung der Europäischen Union für Bauern in Europa. Und es ist durchaus auch die Frage, wie Handelsbeziehungen gestaltet werden. Die Handelsverträge sind so gestaltet, dass es eine sogenannte asymmetrische Marktöffnung gibt. Das heißt, die Entwicklungsländer haben Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Das wollen sie auch, das brauchen sie auch, denn wir sind wichtige Verbraucher und Abnehmer für ihre Produkte. Aber umgekehrt brauchen sie auch den Spielraum, die eigene Produktion zu schützen. Und unser Eindruck ist oft, dass von den vertraglichen Möglichkeiten in Entwicklungsländern nicht in vollem Umfang Gebrauch gemacht wird. Jetzt hat Südafrika, darüber gibt es eine aktuelle Diskussion, die Importe von Hähnchenfleisch eingeschränkt. Das geben die Verträge her, aber man muss dann auch genau schauen, wo sind denn die wirtschaftlichen Interessen. Und ich bin nicht ganz einverstanden mit der allzu einfachen Analyse, dass da einige Großkonzerne schuld wären an der schwierigen Situation. Ob groß oder klein, ist gar nicht die Frage. Auch große Unternehmen müssen zu fairen Bedingungen wirtschaften, wie kleine auch. Und die Rosenproduktion ist beispielsweise angesprochen worden. Ja, das ist kompliziert, aber das sind zum Teil Firmen, die Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, die einen großen Anteil ihrer Produktion nach fairen Standards durchführen. Das sind durchaus erhebliche Fortschritte, die da zu verzeichnen sind. Aber natürlich gibt es Konkurrenz, was Land angeht, und der Zugang zu Land ist ganz entscheidend. Man wird in der Landwirtschaft nur eine Verbesserung erreichen, wenn man die Kleinbauern in den Mittelpunkt stellt, denn das ist die große Masse der Bevölkerung in vielen dieser Gesellschaften. Und also es ist völlig richtig, ja, dass man die Wertschöpfung, an der diese Kleinbauern teilhaben, verbreitern muss, wenn man aus der Subsistenzlandwirtschaft herauskommen will. Also man muss die Landwirte in die Lage versetzen, mit Zugang zu Land, Zugang zu Finanzen, auch Know-how so anzubauen, dass sie für einen Markt produzieren können, dass sie mit Weiterverarbeitung mehr Wertschöpfung, mehr Beschäftigungsmöglichkeit schaffen können. Aber, und das wird oft vergessen, es ist dann auch notwendig, dass man Weiterverarbeitung im Handwerk, im Kleingewerbe genauso möglich macht. Denn wenn 70-80% einer Gesellschaft Landwirtschaft betreiben, ist es zu viel. Man braucht auch Beschäftigungsalternativen jenseits der Landwirtschaft. Die müssen mitgedacht werden, wenn man erfolgreich eine Bevölkerung ernähren will.
Das Thema die Hungersnot in Afrika hat uns heute beschäftigt in der Redezeit. Wir haben gefragt, versagt die Weltgemeinschaft? Wir haben festgestellt, es gibt eine ganze Menge Aufgaben, der sich die Weltgemeinschaft da stellen muss. Und ich denke mal, das ist auch erkannt, dass es schon Schritte gibt. Die müssten vielleicht ein bisschen schneller gehen. Vielleicht ist ja das, was sich da gerade bedauerlicherweise abzeichnet in Afrika, nochmal ein Warnsignal, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir uns wirklich auf den Weg machen, auf den intensiven Weg machen und auch die vielen kritischen Punkte ansprechen und nicht nur ansprechen, sondern sie eben auch dann aus dem Weg räumen. Wenn Sie Interesse haben, sich zu informieren über Spendenaktionen, denn zurzeit gilt es ja erstmal den Menschen dort vor Ort zu helfen, die jetzt von dieser Dürre betroffen sind oder von den Bürgerkriegen betroffen sind und deswegen unter Hunger leiden, dann können Sie sich informieren. Wir haben morgen einen ganz speziellen Tag hier bei uns bei NDR Info. Wir werden immer wieder über dieses Thema berichten. Und wenn Sie Hilfsorganisationen bei ihrer Arbeit für die Hungernden in Afrika unterstützen möchten, dann finden Sie eine Liste von Organisationen, die zu Spenden aufrufen. und die entsprechenden Kontaktdaten dazu bei uns im Netz unter ndr.de/info, ndr.de/info oder wie heute auch während der Redezeit gesagt, ndr.de/redezeit. Morgen aber ein spezieller Tag nochmal bei uns bei NDR Info. Das Thema wird uns nicht loslassen. Ich danke unseren Gästen heute. Dr. Till Warnbeck, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Welthungerhilfe, Linda Staude, ARD-Hörfunkkorrespondentin in Nairobi und Thomas Silberhorn, er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Das Thema morgen in der Redezeit am Donnerstagabend, es geht um das Thema Mobil ohne Auto. Wie wird der Verkehr fahrradgerecht? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich auch ab sofort schon im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Mobil ohne Auto, wie wird der Verkehr fahrradgerecht? Morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder auch ab sofort im Internet Ihre E-Mails schicken. Wir freuen uns drauf, das Thema morgen in der Redezeit. Bei uns geht's jetzt gleich weiter mit den Nachrichten und danach Play Jazz mit Mauretta Heinzelmann. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.